Hause ist's am schönsten. Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Die Rennwoche für den Berlin-E-Prix läuft. Höchste Zeit also für unsere große Vorschau auf den Doppel-E-Prix in Deutschland. Und dafür haben wir uns dieses Mal ganz besondere Unterstützung geholt. Porsche-Werksfahrer Pascal Wehrlein ist mit dabei und blickt auf die Herausforderungen der Tempelhof-Strecke, alle Infos für die Fans und auf jede Menge mehr. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Es gibt heute so viele Gründe zum Feiern, ihr Lieben. Natürlich einerseits Rennwoche Berlin, andererseits ist das aber auch unsere 250. Podcast-Folge. Also eine Menge steht auf der Agenda heute und deswegen bin ich glücklich, dass ich nicht allein dabei bin. Ebenfalls mit von der Partie ist aus der eFormel.de-Redaktion Svenny König. Guten Tag.
Hallo.
Und auch mit dabei ist Tobi Wirz.
Hallöchen.
Aber bevor wir jetzt auf das ganz konkrete Sportliche schauen zum Berlin-E-Prix, will ich noch einen dritten Gast begrüßen. Ihr habt es im Intro gerade schon gehört. E-Port-HörerInnen der letzten Jahre wissen auch schon, dass wir zu unseren runden 50er Geburtstagen auch immer einen Spezialgast dabei haben. Und da kommt es sehr gelegen, dass wir auch den Porsche-Werksfahrer Pascal Wehrlein am anderen Ende der Leitung haben, der mit uns auf den Berlin-E-Prix schaut. Hallo Pascal.
Hi zusammen.
Wo erreichten wir dich heute? Wie war dein Tag bisher?
Also ich bin momentan zu Hause. Wir haben unsere Vorbereitung quasi gestern abgeschlossen für Berlin und morgen fliege ich dann rüber. Und genau, somit zu Hause auf dem Sofa nehme ich jetzt gemütlich den Podcast hier auf mit euch.
Wundervoll, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Wie hast denn du die letzten anderthalb Wochen verbracht? Wir haben uns in Monaco nach dem Rennen gesehen und ich sag ganz ehrlich, bei mir hektische Zeit, war eine Menge los. Was hast du gemacht?
Ich war eigentlich nur in Weissach seitdem. Nach Monaco war ich, glaube ich, einen Tag zu Hause und dann die ganzen Tage in Weissach und gestern auch nochmal, also Vorbereitung für Berlin. Ich sage mal, das Schwierige war einfach, dass wir zwei Strecken vorbereiten mussten für Berlin. Normalerweise fährt man ja schon für eine Strecke ein paar Tage im Simulator, aber dadurch, dass wir in Berlin einmal vorwärts quasi die Strecke fahren und einmal andersherum, müssen wir zwei Strecken vorbereiten, zweimal das Energiemanagement und so weiter. Deswegen hat es ein bisschen länger gedauert und genau, war also nicht viel Freizeit zwischendurch.
Wenn ihr dann so einen Tag habt, wo es im Simulator zur Sache geht, wie kann man sich das vorstellen? Wie lange geht das? Wann fangt ihr morgens an? Macht ihr dann Mittagspause bis abends spät oder fahrt ihr sogar die ganze Nacht? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also man ist immer zu zweit, also der andere ist auch immer vor Ort und wir teilen uns die Tage quasi. Wenn der eine fährt, hat der andere eine Pause und somit verliert man als Team auch keine Zeit zwischendurch. Die Tage gehen von morgens bis abends und klar, wir Fahrer haben dadurch immer mal eine Pause zwischendurch, wenn der andere fährt, aber viel Zeit bleibt da nicht, weil ich meine, wenn wir nicht fahren, dann analysieren wir Daten mit den Ingenieuren und schauen, was man besser machen kann und verbessern kann. Also es sind immer intensive Tage, die Vorbereitung und speziell nach einem Rennen, ich glaube nach Monaco war es jetzt okay, da hat man nicht irgendwie Jetlag, aber es werden auch noch Rennen dieses Jahr kommen, wo wir irgendwie von weiter weg direkt in den Simulator gehen und dann auch mit der Zeitverschiebung etc. Ist nicht so leicht.
Welche Herausforderungen entstehen dann durch die relativ kurze Pause zwischen den Rennen? Es waren ja jetzt nur knapp zwei Wochen.
Die Herausforderung ist, glaube ich, eher auf der Seite vom Team und von den Ingenieuren, weil die haben wirklich sehr, sehr viel zu tun. Einmal müssen sie das vorherige Rennen analysieren und ausarbeiten, was gut war, was schlecht war, was man besser machen kann. Und auch das benötigt einige Zeit nach dem Rennen. Aber dadurch, dass wir dieses Mal nicht viel Zeit zwischendurch hatten und zwei Strecken vorbereiten mussten, sind wir natürlich auch schon sofort in der Vorbereitung gewesen fürs nächste Rennen. Also Ich sage mal, ich als Fahrer kann mich da nicht beschweren. Die Ingenieure und das Team hat definitiv sehr, sehr viel Arbeit und eine anstrengende Zeit.
Pascal, wie lange dauert denn so ein Stint in einem Simulator? Also sitzt du da, ich war jetzt, das haben wir im letzten Podcast schon erzählt, letztes Wochenende in Spa, bin ich 2 Stunden Auto gefahren, ich war platt danach und hätte gerne eine Pause gemacht. Wie lange? Ja, 2 Stunden, 2,5 etwa. Und ich dachte, nach einem 6 Stunden WEC-Rennen war ich wirklich fertig, als ich zu Hause angekommen war. Wie lange sitzt du dann am Stück, bevor André übernimmt, hinterm Lenkrad?
Ja, unterschiedlich. Also es kommt durchaus mal vor, dass man 3 Stunden am Stück im Simulator sitzt. Und klar, wir machen auch Race-Runs und allein so ein Rennen geht knapp eine Stunde. Irgendwie jede Stunde zu wechseln und Sitz auszutauschen und Pedale etc. macht ja dann auch keinen Sinn. Also man sitzt schon ein bisschen länger im Auto drin und wechselt sich dann nach 2, 3, 3,5 Stunden dann ab.
Ja, jetzt hast du gerade schon von den Ingenieuren kurz gesprochen, die nach Monaco jede Menge Arbeit hatten. Und Monaco mit dem Ausfall in Führung liegend war natürlich eine bittere Geschichte. Hat ihr schon irgendwie rausgefunden, was die Ursache dafür war, dass du ausgerollt bist?
Ja, wir haben eine grobe Idee, aber es ist immer noch nicht hundertprozentig bestätigt. Deswegen kann ich da noch nicht viel dazu sagen. Also es ist immer noch, die Arbeiten laufen immer noch dort. Was aus meiner Sicht passiert ist, ist relativ einfach. Ist einfach alles ausgegangen, vom Auto bis über Display und Funk ausgefallen. Also es war einfach gar keine Stromversorgung mehr da. Und wie man sich vorstellen kann, bei einem Formel-E-Auto kann das sehr viele Gründe haben. Wir haben eine Idee auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was der aktuelle Stand ist heute. Wie gesagt, also das Team ist immer noch intensiv dran am Arbeiten. Aber was ich von der letzten Woche weiß und von gestern weiß, genau.
Aber jetzt mal unter uns, interessiert das ein Fahrer überhaupt noch? Also der Fakt ist ja ausgerollt und ist das zu frustrierend, um irgendwie mehr erfahren zu wollen? Interessiert dich das, was da der Grund war?
Nein, das interessiert mich auf jeden Fall und natürlich auch aus dem Grund oder noch aus was noch interessanter ist, ist, dass natürlich in der Zukunft dann nicht mehr passieren soll. Deswegen für uns ist wichtig zu verstehen, warum und weshalb. Und mich als Fahrer interessiert die Technik sowieso auch sehr. Und ich bin Fahrer, der auch beim Auto allgemein Setup und so weiter, Software etc. immer Bescheid wissen möchte und alles verstehen möchte, weil ich glaube, dass ich so noch mehr herausholen kann und bin da immer sehr interessiert. Und natürlich, das Team ist pusht extrem, um das zu verstehen und sicherzustellen, dass es in der Zukunft nicht mehr passiert.
So, nach dem Blick zurück auf Monaco, lass uns mal den Blick ein bisschen nach vorne werfen. Berlin ist ja, nachdem die Rennen in China und Südafrika abgesagt wurden, wieder zu einem Doubleheader geworden. Was ist aus deiner Sicht überhaupt der Vorteil eines Doubleheaders im Vergleich zu einem Singleheader?
Ja, Doubleheader ist erstmal, glaube ich, die bessere Lösung immer. Speziell, wenn man zu Rennen fliegt, die auch weiter weg sind, finde ich es immer schade, quasi so nach einem Tag ist irgendwie alles schon vorbei. Unser Event oder unser Rennen geht ja nicht übers Wochenende zum Beispiel mit Trainings an verschiedenen Tagen und so weiter, sondern wir fangen morgens an und am Nachmittag ist die Action quasi wieder vorbei. Deswegen finde ich Doubleheader immer gut, dass man mehr Zeit im Auto verbringt und dass wir noch mehr fahren. Bin da ein Fan davon. Das einzige Manko in Berlin ist jetzt einfach, dass wir einen Doubleheader fahren, ist gut, aber dass wir einmal vorwärts und einmal rückwärts die Strecke fahren, einfach das Doppelte, was man vorbereiten muss. Und wenn man jetzt einfach so ein Rennen wie Monaco hatte, das nur ein paar Tage vorher war, dann reicht die Zeit eigentlich fast nicht. Und das ist nicht ideal, aber sonst freuen wir uns alle auf Monaco. Wir sind hochmotiviert.
Berlin, oder?
Ja, ab Berlin.
Das sind die vielen Tage im Simulator jetzt.
Ich wollte nochmal nach Monaco.
Man kann ja mal ein bisschen abschätzen, so welches Auto funktioniert auf welcher Strecke besonders gut. Also der Jaguar auf den klassischen Stadtkursen und der Mercedes wahrscheinlich auf den traditionelleren Strecken. Wie ist das bei euch, bei Porsche? Wie fühlt ihr euch für Berlin aufgestellt?
Wir sind überall gut. nein, also es gibt, ja, wie du gesagt hast, es gibt auf jeden Fall Streckencharakteristiken, die dem einen oder dem anderen Auto mehr oder weniger gut liegen. Speziell oder allgemein muss ich sagen, dass man schon ein bisschen einen Trend sieht, welche Teams jetzt konkurrenzfähig sind und stark unterwegs sind. Und ich würde uns auf jeden Fall dazu zählen. Wir sind eigentlich sehr, sehr konstant gewesen über die Rennen gesehen und haben gezeigt, dass wir dann zum Beispiel in Mexiko das Rennen gewinnen können und jetzt auch in Monaco das Rennen gewinnen können. Aber dann gibt es natürlich auch mal so ein Wochenende wie Rom, wo es uns nicht 100% gelegen hat, wo wir dann aber trotzdem Sechster wurden und wichtige Punkte mitnehmen konnten. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Man muss konkurrenzfähig sein, konstant konkurrenzfähig sein, über das Jahr gesehen. Aber in der Formel E kann man nicht jedes Rennen gewinnen, weil die Strecken oder die Teams und die Fahrer so eng zusammen sind und dann einfach auch die Strecken nicht immer hundertprozentig passen zum Paket oder anderen Teams besser passen ein bisschen. Aber trotzdem ist es wichtig, dann bei den Rennen gute Punkte mitzunehmen. Und ich glaube, dass in dieser Situation sind wir in diesem Jahr. Natürlich schade mit Monaco, dass man auf Platz 1 liegend ausfällt. Das tut natürlich weh. Tut weh in der Meisterschaft, aber tut auch weh für die Seele. aber es sind ja noch viele Rennen und wir haben noch viele Chancen, das wieder gut zu machen.
Du hast jetzt schon ein paar Mal angesprochen, dass man in Berlin ja zwei Rennen auf einmal hat, zwei verschiedene Streckenkonfigurationen. Wie sieht denn das aus bezüglich des Setups? Ist da ein unterschiedliches Setup für die Vorwärts- und die Rückwärtsstrecke notwendig? Muss da umgebaut werden? Wenn ja, wie viel ist das?
Ja, es wird ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen sollte. Wir fahren immer das gleiche Setup. Nein, natürlich wird das Setup ein bisschen anders sein. Selbst wenn man denkt, ja, man fährt ja die gleiche Strecke vorwärts oder rückwärts, die Charakteristik ändert sich sehr. Also vom ersten Tag muss man sich vorstellen, sind die Bremszonen außer Kurve 1 hauptsächlich gerade und am zweiten Tag und die Kurvenausgänge eigentlich immer combined. Und am zweiten Tag ist es genau andersrum. Also da wird irgendwie immer der Exit extrem zu, die Kurve macht sehr, sehr zu und die Eingänge sind alle auf der Bremse, wo man in die Kurve extrem reinbremst. Also man bremst dann nie gerade. Und das macht schon einen Unterschied. Das Setup wird ein bisschen anders sein, aber auch nicht so viel anders, wie jetzt, wenn man auf eine komplett andere Strecke geht. Das auf keinen Fall.
Das mit dem gleichen Setup, das habe ich in meiner R-Factor-2-Rennliga auch immer gemacht. Ich weiß, alle Formel-E-Fahrer haben ein kollektives Trauma von der Race-at-Home-Challenge. Aber als ich dann immer R-Factor gefahren bin, habe ich irgendwann ein Formel-E-Setup gefunden, was immer ganz gut funktioniert hat. Und da bin ich immer mit dem gleichen Setup immer mäßig gleich erfolgreich gewesen oder wenig, je nachdem. Das große Ding in Berlin, das ist jedenfalls das, was alle einem immer sagen, oh, der Reifenabrieb, verdammt, das ist so hoch wie nirgendwo anders. Warum ist das eigentlich in Berlin so hoch?
Ich glaube aus zwei Gründen, und zwar gibt es ja dort in Berlin nicht diesen typischen Asphalt, sondern diese, ja, wie sagt man dazu, wie so einzelne Platten und die sind sehr, sehr rau, also es sind nicht so feine Platten, sondern man merkt wirklich, man merkt eigentlich fast so die einzelnen Steinchen in den Platten drin. Das ist schon mal sehr aggressiv zu den Reifen. Und dann der zweite Grund ist, in Berlin hat es nicht sehr viel Grip. Also wir rutschen da wirklich viel und wenn man rutscht, dann verbraucht man auch mehr vom Reifen. Deswegen ist einfach der Reifenverschleiß dort ein bisschen höher.
Letzten Endes natürlich, das Berlin-Heimrennen für euch ist immer was Besonderes. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass so dieser Druck von, weiß ich nicht, extra Autogrammstunden oder Presseterminen, genauso wie diesem hier, einfach so an einem abprallt. Wie gehst du mit diesem Heimrennen, Tohuwabohu, schönes Wort, um?
Kannst du das buchstabieren?
T-O-H-U-W-A-B-O-H-U oder so ähnlich.
Ja, natürlich. Man merkt, es ist auf jeden Fall unser Heimrennen und es wird viel los sein. Ich muss sagen, es gibt natürlich Pro und Con, wenn man so viel zu tun hat. Ich sage mal, jetzt am Donnerstag oder am Freitag ist es überhaupt kein Problem. Alles super gerne und es gibt einem nochmal extra Energie. Am Renntag natürlich oder an den Renntagen müssen wir ganz klar schauen, dass wir dort den Fokus beibehalten und auch nicht zu viel machen, weil wir wollen die Performance auf der Strecke abliefern. Ich glaube, da ist einfach wichtig, dann ein gesundes Mittelmaß zu finden. Aber man möchte sich natürlich auch Zeit für die deutschen Fans nehmen. Und es werden auch viele, viele Leute, viele Gäste bei uns sein. Auch von mir, zum Beispiel meine Family oder etc. viele Leute da sein. Bestimmt auch ein paar Porsche-Mitarbeiter, die vielleicht nicht die Chance haben, jetzt nach Mexiko zu fliegen fürs Wochenende, um das Rennen anzuschauen, werden sich natürlich das Rennen in Berlin dann anschauen. Und wir wollen allen eine gute Show zeigen und merken auf jeden Fall die extra Unterstützung in Deutschland.
Ist aber wahrscheinlich trotzdem ein geiles Gefühl, wenn man an der Tribüne vorbeifährt und schwarz-rot-goldene Fahnen sieht, wo dann Pascal in der Mitte steht oder sowas. Ich stelle mir das super vor. Ich wäre sehr gerne Rennfahrer manchmal. Einfach um ein Heimrennen zu haben und so Unterstützung von zu Hause zu bekommen.
Ja, das ist mega schön. Und ja, es gibt ja diese Flaggen zum Beispiel auch bei anderen Rennen. Da freut sich dann natürlich auch mega krass, wenn ich jetzt denke, zum Beispiel in Mexiko, da Deutschland fahren zu sehen und meine Startnummer drauf, das ist ein mega cooles Gefühl und gibt einem natürlich nochmal extra Energie. In Deutschland werden es hoffentlich noch ein paar mehr sein und ich möchte natürlich alles geben für die Fans, fürs Team, für mich und ein gutes Rennen zeigen.
Schauen wir mal jetzt über Berlin hinaus Richtung so Saisonende. Wie seht ihr euch in Sachen Meisterschaftskampf? Also denkt ihr, ihr fahrt um die Titel mit?
Ich denke, wir sind in der Situation, dass wir in der Meisterschaft ein Wörtchen mitsprechen können. Klar, Monaco hat jetzt ein bisschen wehgetan in der Wertung, aber vor Monaco waren wir zum Beispiel Zweiter in der Teamwertung und ich glaube auch nach Mexiko war ich Dritter in der Wertung. Also das Problem ist, es sind ja jetzt noch nicht so viele Rennen gewesen. Ich sage mal, ein gutes oder ein schlechtes Rennen macht noch relativ viel in der Gesamtwertung aus. Ich glaube, das wird sich dann auch ein bisschen ändern gegen Ende der Saison. Aber ja, ich glaube, wir sind stark unterwegs. Wir reden auf jeden Fall mit um die Meisterschaft und jetzt ist einfach wichtig, dass wir die maximalen Punkte mitnehmen können bei den nächsten Rennen oder allgemein bei den verbleibenden Rennen und dann mal sehen, wo wir ins Ziel kommen am Ende. Aber ich bin guter Dinge. Ich glaube, wir können dieses Jahr auch noch das ein oder andere Rennen gewinnen und dann sollten wir in einer guten Position sein.
Wenn wir den Blick mal noch ein Stück weiter nach vorne werfen, nach der Saison ist ja bekanntlich vor der Saison. Aktuell läuft ja bei den Herstellern die Antriebsentwicklung fürs Gen 3 Auto auf Hochtouren, so sicherlich auch bei Porsche. Wie bist du denn aktuell als Fahrer in die Entwicklung eingebunden?
Ich dachte, du fragst es schon, aber wahrscheinlich war das jetzt so eine Aufbaufrage und dann in der nächsten Frage fragst du.
Du kannst auch gleich beantworten, ob du weiter für Porsche wärst.
Ja, wir sind beide voll involviert, natürlich. Es geht auch schon bald los mit den ersten Testfahrten. Kein Geheimnis, in ein paar Wochen werden wir das erste Mal die Autos oder das Auto testen. Wir sind beide voll involviert, sowohl im Simulator als auch dann das richtige Rennauto. Und zum nächsten Jahr, pass auf, was ich jetzt sag, werden wir zu gegebener Zeit bekannt geben.
Ach gut, du sprichst das nächste Jahr an. 2023 soll es ja auch ein paar neue Städte im Rennkalender geben. Wir haben jetzt Sao Paulo kürzlich bekannt gegeben worden. Hyderabad wurde schon angekündigt. Kapstadt soll ja dann auch stattfinden. Du persönlich, worauf freust du dich am meisten?
Ja, ich freue mich.
Sag nicht Berlin.
Ich habe mich sehr auf Südafrika gefreut dieses Jahr. Da war ich noch nie. Genauso auf Vancouver habe ich mich extrem gefreut, war ich auch noch nie. Also allgemein freue ich mich natürlich auf jede Stadt, weil jede Stadt hat was Besonderes, aber natürlich auf Städte, in denen man noch nie gewesen ist, freut man sich mehr und möchte dort mal wissen, wie es dort ist, wie sind die Leute, wie schmeckt das Essen, wie ist die Strecke und so weiter. Also dieses Jahr haben wir noch als neue Strecke Seoul, Jakarta, und das sind auf jeden Fall Strecken, auf die ich mich sehr, sehr freue in diesem Jahr und wie gesagt, auch fürs nächste Jahr. Ich freue mich auf jede Stadt, aber natürlich an neue Orte zu gehen, ist immer noch ein bisschen interessanter.
Man kommt als Rennfahrer schon richtig gut rum, ne? Das ist echt eine coole Nebenerscheinung von diesem Job, dass man die Welt sieht. Was waren denn, also nicht nur in der...
Ja, aber das Ding ist, eben viele, viele Freunde oder Bekannte sagen das auch immer zu mir, du siehst so viel von der Welt und du kommst überall rum und so weiter. Aber wenn man ehrlich ist, wir sehen eigentlich nicht sehr viel, weil meistens sehen wir irgendwie den Flughafen, das Hotel und die Rennstrecke. Und wenn man dann vielleicht einen Tag oder maximal zwei Tage früher anreist, dann können wir so einen Tag irgendwie eine Stadt so ein bisschen erleben. Aber was kannst du an einem Tag schon groß erleben oder selbst an zwei Tagen? Da bleibt einfach nicht viel Zeit und der Rest vom Rennwochenende sind wir wirklich also voll am Arbeiten. Da bleibt auch keine Zeit, irgendwas anderes zu machen. Und ich bin dann auch jemand, ich esse dann lieber, wenn ich abends um 7 ins Hotel komme oder um 8, dann esse ich lieber was im Hotel, habe noch eine Stunde, zwei Stunden für mich Zeit und bis ich dann schlafen gehe und gehe dann nicht irgendwie noch raus in ein Restaurant, wo ich dann sitze bis 23 Uhr, dann bin ich nicht, sag ich mal, in meiner Zone für den nächsten Tag. Und deswegen, so viel sehen wir gar nicht. Wir sehen zwar die coolen Städte, aber wir kriegen nicht so viel mit, ehrlich gesagt.
Da sammelt man dann eher Lieblingshotels irgendwie im Laufe der Jahre.
Pluspunkte für die Hotels.
Genau, und Lufthansa-Meilen, die schaden auch nicht. Sehr gut, du Pascal, wir sind schon am Ende unserer Zeit. Deswegen kurz und bündig, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du dabei gewesen bist in unserer 250.
Ja, danke euch. Große Ehre, 250.
Ein großes Fest. Wir sehen uns in Berlin.
Jawohl, bis Berlin.
Mach's gut.
Ciao.
Tschüss. Und jetzt richten wir unseren Blick mal tatsächlich auf das rein Sportliche beim Berlin E-Prix. Und das machen wir selbstverständlich wie immer zuerst mit einem Rückblick auf die News der vergangenen Tage.
Neue Stadt. Im vierten Anlauf soll es nun für einen E-Prix in Brasilien klappen. 2023 will die Formel E in Sao Paulo fahren.
Neuer Name. NIO 333 ändert die Nomenklatur seiner Fahrzeuge mit Einführung des Gen 3 Antriebs. Der Wagen für die kommende Saison soll ER9 heißen.
Neue Herausforderung. Der Gen 3 Bolide der Formel E soll laut Testfahrer Benoit Trelogier physisch anstrengender für die Fahrer sein.
Und kein neuer Sieger. Titelverteidiger Matthias Ekström gewinnt den ETCR-Saisonstart in Po für Cupra.
Doubleheader in Berlin heißt zwei Tage, zwei Rennen. Der E-Prix findet auf dem Vorfeld des ehemaligen Flughafens Tempelhof statt. Formel-E-Fans kennen den schon seit einigen Jahren, diesen Flughafen. Also genau da, wo früher die Flugzeuge so zum Ein- und Ausstieg parkten. Und heute ist das eben eine Eventfläche. Für die Formel-E bedeutet diese Fläche ein komplett weißes Blatt, was so schön viel Kreativität beim Streckendesign möglich macht. Und deswegen wird beispielsweise möglich, dass die Formel E über Nacht von einem auf den nächsten Tag die Fahrtrichtung umdreht. Wir haben das mit Pascal Wehrlein gerade eben schon gehört, wollen jetzt aber mal ganz speziell auf euch gucken, liebe Fans. Denn ich bin mir sicher, dass einige von unseren HörerInnen gerade im E-Pod auch mit nach Berlin reisen wollen. Und da müssen wir natürlich erstmal zusammenkehren, was denn die Fans so alles wissen müssen. Svenny, du warst auch schon öfter beim Berlin E-Prix dabei, auch als Fan. Wie kommen denn ZuschauerInnen tatsächlich zum Event?
Am besten geht es immer mit der U-Bahn. Die U6 fährt bis zur Station, Platz der Luftbrücke, und von da läuft man, ich würde sagen, 5 Minuten bis zur Strecke. Dieselbe Station fährt übrigens auch eine Buslinie an. Ansonsten, wer mit der S-Bahn fahren möchte, kann mit der Linie S41 oder S42 bis zur Station Tempelhof fahren. Das ist ebenfalls noch recht in der Nähe. Von da aus würden wir euch allerdings empfehlen, trotzdem nochmal mit der U6 in Fahrtrichtung Altegel die 2 Stationen zu fahren. Der Eingang befindet sich dann direkt an der Abflughalle hinter dem Luftbrückenmonument und ist aber ab der U-Bahn eigentlich problemlos ausgeschildert.
Ganz wichtig ist, es gibt vor Ort kaum Parkplätze. Das bedeutet, die Veranstalter empfehlen wirklich dringend die Fahrt, entweder mit dem Fahrrad, das wäre natürlich am allercoolsten, oder halt mit dem ÖPNV. Das lege ich euch wirklich ans Herz. Kommt mit Bus und Bahn und Rad, nicht mit dem Auto. Ausgenommen davon sind selbstverständlich Personen mit eingeschränkter Mobilität. Die haben eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen. Die kommen am besten zum General Aviation Terminal, dem GAT. Über die Zufahrt Tempelhofer Damm Bayernring kommt ihr da dann zu einem Eingang für Rollstuhlfahrerinnen und Fahrer. Da gibt es dann Aufzüge und Rollstuhlplattformen, die euch dann letztendlich aufs Gelände führen. Aufs Gelände kommt man selbstverständlich aber nur mit Eintrittskarten, Tobi. Wie sieht's denn also bei den Tickets aus? Was muss man da beachten?
Es gibt grundsätzlich 2 verschiedene Arten von Eintrittskarten. Einmal Sitzplatzticket, mit denen man auch einen Tribünenplatz erwirbt, und einfache Tickets, mit denen man Zugang zum Gelände bekommt, die sogenannten E-Village-Tickets. Wer ein Sitzplatzticket kauft, der hat damit einen festen Sitzplatz auf der Tribüne, und der gehört tatsächlich euch. Das heißt, wenn da irgendjemand anders sitzt, den dürft ihr verjagen. grundsätzlich so, Kinder brauchen auch ein Ticket. Von 3 bis 15 Jahren kostet das Ticket allerdings nur die Hälfte. Wer ein Kleinkind mitbringen möchte, unter 3 Jahren, das kostet keinen Eintritt. Das Kind oder das Kleinkind hat dann aber auch keinen eigenen Sitzplatz, sondern muss auf dem Schoß eines Erwachsenen sitzen. Pro Erwachsenem ist auch maximal ein Kleinkind erlaubt. Also wenn ihr 4 Linge oder 5 Linge habt, müsst ihr Opa und Oma mitbringen, ja. Damit sich das ausgeht. Nochmal kurz zu den E-Village-Tickets. BesitzerInnen können das Event dann tatsächlich nur aus dem Fandorf verfolgen. Da gibt es große Leinwände, aber fahrende Formel-E-Boliden werdet ihr von da aus nicht sehen. Allerdings, was dieses Jahr wieder im E-Village sein wird, ist das Podium, wo die anschließende Siegerehrung stattfindet. Die ist ja in der Vergangenheit wegen der Covid-Maßnahmen nicht im Bereich der Zuschauer gewesen, sondern im Paddock gegenüber an der Boxengasse. Dieses Jahr gibt es das auch wieder mit Fannähe. Es wird eine Tageskasse geben, aber bei der Tageskasse wird es grundsätzlich nur die Tickets geben, die übrig sind. Der Online-Verkauf läuft ganz gut. Es sind nur noch relativ wenige Tribünentickets erhältlich. Wenn ihr auf eine Tribüne wollt, ganz dringender Rat, bucht online und dann habt ihr da auch den Tribünenplatz sicher. Wenn ihr ohne Ticket einfach nur zum Eventgelände kommt, kann es sein, dass ihr vielleicht nur noch diese E-Village-Tickets erwerben könnt. Zur Info, es wird am Eingang natürlich auch eine Sicherheitskontrolle geben. Da werden auch Taschen, Rucksäcke, die ihr mitbringt, kontrolliert, dass da keine verbotenen Gegenstände und so weiter mit aufs Gelände kommen. Ja, und
das war's im Groben und Ganzen.
Tobi hat gerade schon zu Recht die Corona-Regeln angeschnitten, durch die die Siegerehrung wieder im E-Village möglich wird. Es gelten bei der Formel E nämlich tatsächlich die aktuellen Regeln der Stadt Berlin. Und die sind keine Einschränkung der Personenzahl, keine allgemeine Maskenpflicht und auch keine Pflicht vom Vorzeigen von irgendwelchen 2G oder 3G oder 2G Plus Nachweisen. Es ist alles so, wie Fans aus 2018 und 19 wissen das noch, wie aus 2018 und 19 im Grunde genommen. Wir legen euch aber natürlich trotzdem ans Herz, auf eure Mitmenschen zu achten und Abstand zu halten. Bringt euch nicht selbst in Gefahr. Aber ich bin da überzeugt, dass unsere E-Pod-HörerInnen da am vernünftigsten von allen sein werden und sich am vernünftigsten von allen auf den Tribünen verhalten werden. Alle weiteren Infos für Fans zum Programm, zur Anreise, was es sonst zu wissen gilt, findet ihr mit einem Klick in der aktuellen Kapitelmarke. Da hat Tobi das nämlich alles feinsäuberlichst aufgeschrieben. Sehr informativer Artikel, kann ich euch nur ans Herz legen. Einfach auf die Kapitelmarke. Ich habe gerade schon erwähnt, in Berlin wird die Strecke über Nacht umgedreht. Wir fahren einmal vorwärts und einmal rückwärts. Svenny, wir haben gerade schon von Pascal Wehrlein gehört, aber magst du nochmal zusammenfassen, was ändert sich für die Fahrer dadurch, dass wir die Strecke einmal umdrehen?
Also der Rhythmus für den Fahrer, wenn sie quasi ihre Runde zurücklegen, der ändert sich vollkommen. Das hat ja Pascal Wehrlein gerade schon gesagt, dass sich in dem einen Layout sind die Exits, wie hat er gesagt?
Ja, gerade. Oder bei einem bremst man auch in der Kurve, beim anderen nicht, ne?
Genau so. Auf jeden Fall verändert sich der Kurvenein- und der Kurvenausgang natürlich vollkommen. Das belastet natürlich auch die Reifen komplett anders, weshalb viele Fahrer schon unterschiedliche Reifenbelastungen an den beiden Tagen erwarten. Schlussendlich an sich bleibt aber, die Layouts sind beide 2,35 Kilometer lang und haben 10 Kurven. Also die harten Fakten ändern sich natürlich nicht.
Legendär in Berlin ist natürlich die Schneckenkurve. Kurve 1 bzw. 10, je nachdem an welchem Tag man aufs Layout guckt. Das ist, Tobi, doch eine der besten Überholstellen. Da sind verschiedene mögliche Linien denkbar. Gibt es außer Kurve 1 bzw. 10 noch irgendeine andere Stelle, wo wir, die das vielleicht am Fernsehen verfolgen, immer hinschauen müssten? Wo gibt's die Action?
Eine Stelle, auf die man auf jeden Fall achten sollte, ist Kurve 5 in der Vorwärtsrichtung beziehungsweise Kurve 6, wenn es dann das Rückwärtslayout ist. Da befindet sich nämlich am der Außenseite der Kurve die Attack Zone, wo die Fahrer durchfahren müssen, um die Zusatzleistung zu aktivieren. Wir haben das mal ausgemessen letztes Jahr beim Track Walk. Das sind knapp 20 Meter, die Fahrer abseits von der Ideallinie fahren müssen. Das bedeutet, es gibt einen relativ großen Zeitverlust bei der Aktivierung. Aber in Berlin ist das Besondere, die Mehrleistung bringt auch verdammt viel, sodass die Fahrer relativ schnell die verlorene Zeit auch wieder gut machen können.
Dann lasst uns noch einen Blick auf den Zeitplan werfen als nächstes. Bei zwei Rennen kann man ja schon mal den Überblick verlieren. Aber Tobi, das Schöne in Berlin ist, beide Renntage haben exakt denselben Zeitplan. Nicht wahr?
Ja, das ist in diesem Jahr etwas anders, als wir das in der Vergangenheit schon mal erlebt haben. Ja, was allerdings nicht ganz so gut ist für Leute, die nicht so früh das Bett verlassen. Ich mag jetzt hier keine Berufsgruppen diesbezüglich dissen, aber 7.15 Uhr beginnt bereits das erste freie Training, Tobi. Was heißt, wir sollten uns 6.30 Uhr vielleicht auf den Weg machen, dass wir rechtzeitig im Media Center sind. Das zweite freie Training findet dann um 9 Uhr statt. Qualifying 10.40 Uhr an beiden Tagen, da sollten ZuschauerInnen auf jeden Fall aller spätestens vor Ort sein. Das ist ein Happening, wie gesagt, gerade das neue Duellformat, das es nach der Gruppenphase gibt, sollte man auf jeden Fall vor Ort erleben. Und Rennstart ist 15 Uhr bzw. 15.03 Uhr geht es dann ja offiziell los. Das sollte natürlich absolut niemand verpassen.
Alle Sessions, die begleiten wir in unserem Live-Ticker bei eformel.de. Das ist am allereinfachsten, da müssen wir euch wenig erzählen. Live-Ticker bei eformel.de, da gibt's wirklich alles. Wer nicht lesen möchte, sondern schauen, Svenny, der hat allerdings in Deutschland verschiedene Optionen, abgesehen vom Hinreisen an die Strecke. Es wird ja auch einige geben, die es leider nicht schaffen nach Berlin. Wo können wir die Formel E verfolgen in Berlin?
Also die Qualifyings werden an beiden Tagen von ProSieben Max übertragen. Die Rennen jeweils im Hauptprogramm bei ProSieben. Das Ganze gibt es natürlich auch, wer vom Rechner aus schauen möchte, im Stream bei ran.de. Unsere Hörerinnen aus Österreich oder der Schweiz können bei ORF1 oder bei MySports One die Formel E verfolgen.
Von Porsche haben wir vorhin schon gehört, wie sie aufgestellt sind. Mercedes ist allerdings nach dem Monaco-Sieg auch zurück in Form, das nächste deutsche Team. Svenny, was können wir dieses Mal von den Silberpfeilen erwarten in der Hauptstadt?
Letztes Jahr hat ja Nick de Vries in Berlin den WM-Titel klargemacht, war aber in dieser Saison vor allem seinem Teamkollegen Stoffel van Dorn im teameigenen Duell immer untergeordnet. Aber an sich ist das natürlich kein Grund, nicht optimistisch zu sein als Mercedes-Fan, denn die Mercedes-Autos haben wir in dieser Saison gesehen, die sind gut vorne mit dabei. Und das Gleiche gilt natürlich auch für das Kundenteam Venturi, die aber nach dem Rennen in Monaco ihre internen Streitigkeiten noch beiseite legen müssen.
Ja, da gab es ja die Kollision beim Heimrennen in Monaco zwischen Di Grassi und Mortara. Teamchef Jerome D'Ambrosio war stinksauer nach dem E-Prix. Da haben wir auch in unserer Monaco-Analyse hier im Podcast drüber geredet. Das ist für mich wahrscheinlich vor diesem Wochenende eines der größten Themen des Fahrerlagers. Ich bin jetzt schon gespannt wie ein Flitzebogen, wie die beiden Fahrer sich verhalten werden am Freitag, am Medientag und was die über diesen Zwischenfall sagen werden und wie sie das aus der Welt geräumt haben. Dann, Tobi, das nächste Top-Team, das schon große Erfolge gefeiert hat in diesem Jahr, ich denke nur an den Rom-E-Prix, ist die Jaguar. Evans hat zuletzt geglänzt, Sam Bird hingegen ist im Performance-Sumpf verschwunden. Was geht bei Jaguar?
Ja, wie du schon sagtest, Mitch Evans in den letzten drei Rennen 2 Siege, 1 zweiter Platz, viel mehr geht gar nicht. Und dazu noch eine Pole-Position natürlich in Monaco. Sam Bird mit relativ überschaubaren Ergebnissen. Grundsätzlich sollte damit Jaguar eine gute Chance haben, aber wir haben es auch eben im Gespräch mit Pascal Wehrlein schon erwähnt. Berlin ist jetzt nicht die typische Strecke, auf der Jaguar besonders stark ist. Das muss man an der Stelle tatsächlich einfach mal abwarten. Ich denke durchaus, dass beide Fahrer sowohl vom Fahrerischen als auch vom Auto her die Möglichkeit haben, vorne mit reinzufahren. Aber als die großen Favoriten sehe ich Jaguar an der Stelle jetzt nicht.
Und dann zuletzt ein Gedanke, Svenny, zum ewigen vierten Robin Freins. Gut, er war auch schon mal weiter vorne. Aber ich habe den jetzt letztes Wochenende in Belgien erlebt und der hat sich gefreut wie kein Zweiter darüber, dass er aufs Podium gekommen ist. Der war glücklich, der hat gelacht, die Augen haben gestrahlt und in der Formel E ist er immer so ein bisschen zerknirscht, wenn er nur aufs Podium kommt und das Rennen nicht gewinnt. Da wartet der schon seit New York 2019 drauf, endlich mal nicht nur einen Podestplatz zu holen, sondern auch mal einen Rennsieg wieder zu holen. Wie wäre es denn vielleicht mit Envision in Berlin? Könnte da was gehen?
Ja, auf jeden Fall. Also die Audi-Motoren waren ja in Berlin immer schon super erfolgreich. Und Robin Freins hat ja zuletzt, wir haben es ja angesprochen, mehrere Podiumsplatzierungen dieses Jahr schon eingefahren. Immer solider Fahrer gewesen. Also vielleicht mit ein bisschen Glück wird es in Berlin was.
Jetzt mal Butter bei die Fische. Jetzt möchte ich was Konkretes hören von euch. Wer gewinnt denn in Berlin? Tobi, leg du mal los. Was ist dein Tipp? Wer macht's?
Ja, ich vermute tatsächlich, dass Nick de Vries am Ort seines Titelgewinns zurückschlagen wird und mit einem Sieg und einem zweiten guten Ergebnis einen großen Schritt in Richtung Titelverteidigung machen kann.
Zeigt er mal seinem Teamkollegen Van Dorn, wo der Hammer hängt nach dessen Monaco-Erfolg? Warum nicht? Ich glaube, Audi war in Deutschland immer erfolgreich. Egal ob mit dem Werksteam und den Fahrern Di Grassi und Rast und Abt oder mit dem Kundenteam, das ja momentan nur noch in der Form von Envision existiert. Bei Nick Cassidy würde mich mal ein Achtungserfolg im Qualifying freuen, damit er sich ein bisschen weiter vorne qualifiziert. Dann könnte der auch endlich mal um die Top 5 mitfahren. Optimistischer bin ich tatsächlich bei Robin Freins. Und einfach, um mal hier eine etwas andere Option in den Raum zu werfen, sage ich, Audi macht's und Envision macht's Und Robin Freins gewinnt in Berlin. Und Svenny?
Ja, ich sage ja sonst immer Jaguar, aber ich habe mich dieses Mal, weil mir wurde das schon zu oft gesagt, mich für was anderes entschieden. Ich würde sagen, Lucas Di Grassi schlägt im Venturi-Duell mal zurück. Der ist ja, muss sich ja diese Woche auch noch, erst Dienstag, muss sich dieses Jahr auch noch gegen Edo Motara beweisen. Und ich wer die Ranübertragung am letzten Wochenende verfolgt hat, der hat mitbekommen, dass auch Daniel Abt schon gesagt hat, dass es in den letzten Wochen da einen ordentlichen Aufwärtstrend gab. Das würde deswegen, ich sage, Lucas Di Grassi.
Und wenn ihr noch eine ganz andere Idee habt, wer ganz vorne mitfahren könnte, dann sagt es uns doch einfach, zum Beispiel über unser Community-Tippspiel. Das findet auch dieses Mal über kicktipp.de/formel-e statt. Da könnt ihr entweder von zu Hause ganz bequem von der Couch aus oder von der Tribüne in Berlin eure eigenen Tipps für die Topfahrer des Wochenendes abgeben. Und dann werden wir mal schauen, wer nach dem Berlin-E-Prix recht behalten wird. Ob es De Vries, Freins oder Di Grassi wird oder doch jemanden, den ihr ganz nach vorne getippt habt. kicktipp.de/formel-e ist die Adresse, zum Glück. Vielen Dank an die Organisation, an unseren Hörer Ricardo. Und dann sind wir mal gespannt, wer in Berlin die Nase vorn haben wird. Jetzt fühle ich mich fast umfassend vorbereitet auf den Berlin-E-Prix, aber eben nur fast. Irgendwas fehlt heute noch.
Tobis Teleskop.
Ah, genau das ist es. Oh, das brauche ich jetzt. Ich bin gespannt. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Ein Blick durch das Teleskop auf ein Randthema, sage ich mal, was das Sportliche angeht. Nämlich Pro7 wird in Berlin mit einem besonderen Special aufwarten, auf das ich mich ganz besonders freue. Im Zuge der Verlegung der Run-Racing-Fernsehübertragung von Sat1 zu Pro7 kündigte der Sender bereits vor Saisonstart mögliche Synergieeffekte durch Kooperationen von unterschiedlichen Formaten an. Und das werden wir in Berlin erleben. Am Freitag findet auf dem Formel-E-Gelände ein Fotoshooting für das Halbfinale von Germany's Next Topmodel statt. Die 6 Halbfinale werden dabei ihre Interpretation von Nachhaltigkeit und Beauty zeigen und die einzigartige Kulisse nutzen, welche die Formel E und das Flughafengelände bieten.
Aha, also kriegen wir doch noch ein bisschen Glanz, Glamour und Topmodel aus Monaco rüber nach Berlin verlegt. Das ist ja großartig. Der Boulevard-Tobi in mir freut sich und wie ich Svenny kenne, die schon mehrfach in unserer Redaktions-WhatsApp-Gruppe angemerkt hat, sorry, ich kann gerade nicht, bin Topmodel gucken, die freut sich wahrscheinlich auch.
Auf jeden Fall, ich werde es nur leider verpassen, weil es schon am Freitagmorgen stattfindet. Ich bin sehr traurig, mein Leben ist zu Ende.
Mist, dann muss Tobi für dich Fotos machen und das festhalten.
Ja, auf jeden Fall.
Ich mache Fotos und Videos, kein Problem.
Lieselotte ist gefragt, du.
Lieselotte ist ja auch am ehesten noch in Tobis Altersgruppe.
Du hast die Martina vergessen.
Ach so, ist die noch besser. Okay, gut. Sogar so viel bin ich dann doch nicht in Germany's Next Topmodel. Aber der Altersdiss musste nach dem Zeitplanhinweis vorhin nochmal sein. Sorry, Tobi, ich konnte es nicht lassen.
Ja, ist schon okay. Wirst schon sehen, was du davon hast.
Und jetzt den Blick Firm in Richtung Hauptstadt gerichtet. Ach, Rennwoche. Es fühlt sich wirklich auch für mich so an, also irgendwie ist Rennwoche Berlin anders als Rennwoche Paris oder Rennwoche New York. Berlin ist irgendwie immer anders, vor allem, weil so viele Hörerinnen und Hörer aus dem E-Pod und so viele Leserinnen und Leser von eFormel.de mit dabei sein werden. Wenn ihr irgendwen seht im E-Village, der ein Hemd mit unserem Logo drauf hat oder eine Jacke oder ein T-Shirt oder was weiß ich, irgendwo, wo eFormel.de draufsteht, da ist wahrscheinlich auch eFormel.de drin. Sprecht uns einfach an. Oh, ich würde mich riesig freuen, ein paar Gesichter von euch zu sehen und wünsche uns allen und euch allen primär jetzt aber erstmal eine gute Zeit. Svenny, du kommst Freitagvormittags an. Tobi, du fährst schon ein bisschen früher hin. Wie sieht denn deine Planung aus für die Zeit, bevor es dann am Samstag tatsächlich zum Rennen geht? Was machst du denn da die ganze Zeit?
Ja, ich habe ja ein paar Stunden, bis dass ich in Berlin ankomme. Wollte da den
Donnerstag für die Anreise nutzen und wie sich das gehört, für deutsche Journalisten morgens um 8 dann auch direkt im Mediacenter aufschlagen am Freitag. Da dann ein bisschen was vorbereiten. Da ist ja dann auch der Mediapen, wo die Fahrer interviewt werden. Das Germany's Next Topmodel Fotoshooting natürlich für meine Lieblingskollegin Svenny verfolgen und festhalten. Und ja, dann kommst du ja auch irgendwann duschen wieder an.
Richtig. Ich bin dann eben auch am Freitag dabei. Und am Samstag und Sonntag haben wir eben ganz viele Gelegenheiten, uns mal über den Weg zu laufen. Ich würde mich riesig freuen. Bis dahin wünsche ich uns allen aber erstmal eine schöne Woche, eine schöne Rennwoche. All denen, die nicht nach Berlin fahren, selbstverständlich ebenfalls ein wunderbares Rennwochenende. Setzt euch vor die Couch und, nee, vor den Fernseher, auf die Couch. Das ist die falsche Richtung. Also ihr könnt euch auch auf den Fernseher setzen vor die Couch, aber dann seht ihr wenig von Motorsport. Naja, ist vielleicht auch mal ein Experiment wert. Ihr wisst, was ich sagen wollte. Erstmal danke für eure Zeit, Tobi und Sven. Und wir sehen uns in Berlin.
Yo, ciao.
Ciao.